SWR 2 aktuell.
Heute mit Marion Theis. Guten Abend. Es brodelt in der Koalition. Nicht erst seit gestern, nicht erst seit dieser Woche. Doch zum ersten Mal hat sich ein Mitglied des Kabinetts diese Woche deswegen öffentlich in Rage geredet. Wirtschafts- und Klimaminister Habeck wirft Kollegen vor, vertrauliche Informationen durchgestochen zu haben und sagt, er sei frustriert, weil für die Regierung so viel zu tun sei, aber so wenig vorangehe, des billigen taktischen Vorteils wegen, wie er meint. Die FDP redet ihrerseits von Blockadehaltung der Grünen. Die Stimmung unter den Koalitionären ist kurz vorm Überkochen. Dass das Ganze nicht in die Luft fliegt, das soll ein Treffen der Parteispitzen heute Abend verhindern. Der Koalitionsausschuss sitzt ab 6:30 zusammen. Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte. Gibt es Anzeichen dafür, dass die Wallung sich wieder etwas gelegt hat?
Ja, jedenfalls gibt es Bemühungen von allen Seiten, von fast allen Seiten, muss man sagen, ein bisschen den Druck aus dem Kessel zu nehmen. Nehmen wir den Kanzler und nehmen wir ihn beim Wort. Der ist gestern nach dem Krach gefragt worden, übrigens in seinem Wahlkreis von Bürgern besorgten. Die sagten, da rumpelt's ja ganz mächtig in der Koalition. Er hat da gesagt, naja, das wird jetzt schon einen kleinen Sprung nach vorne geben bei den verschiedenen Aufgaben, die wir uns da vorgenommen haben. Er sei da sehr zuversichtlich und dann sagte er das.
Und deshalb wird es darauf ankommen, dass wir angesichts dieser großen Herausforderung das jetzt auch machen. Und das bedeutet Diskussion, aber auch, dass man Diskussion beendet und Lösungen präsentiert. Das haben wir schon in viel größerem Tempo als in den letzten 16 Jahren und das werden wir auch so fortsetzen.
So, also der Kanzler jedenfalls optimistisch, dass das heute Abend was wird. Und auch von den Grünen heißt es, wir sind im Arbeitsmodus und wir werden liefern.
Einfach mal machen und liefern. Um welche Themen geht's denn da?
Ursprünglich wollte man nur über die sogenannte Planungsbeschleunigung reden. Heute hier im Kanzleramt, also die Frage, welcher Autobahn wird schneller ausgebaut oder vielleicht auch doch die Schiene. Dann wurde die Liste lang und länger. Heizungsaustausch, auch da knirschte es. Klima und Verkehr ganz grundsätzlich, Kindergrundsicherung und die große, große Frage Haushalt. Wer soll das alles bezahlen? Die FDP ist da sehr strikt, sagt, Schuldenbremse müssen wir einhalten, Steuererhöhungen gibt's nicht. Zuletzt tatsächlich auch noch sehr, sagen wir, polemische Töne vom FDP-Vizefraktionschef Christoph Meyer, der hat gesagt, die ungezügelte Ausgabensucht von SPD und Grünen, die stoppen wir und helfen jetzt beim kalten Entzug. Manchmal müsse man dem Alkoholkranken die Flasche Schnaps vom Mund schlagen, sagte er noch. So reden Koalitionäre, also offenbar untereinander. Wer solche Freunde hat, braucht wohl keine Opposition mehr.
Wenn man da Knoten durchschlagen will heute Abend vielleicht und wegkommen von diesen gegenseitigen Schuldzuweisungen, gibt es denn jemanden ganz besonders, der da vielleicht mal einen Schritt nach vorne machen müsste und über seinen Schatten springen?
Naja, da sind die beiden Streithähne. Die SPD ist ja im Augenblick eher an der Seitenlinie, der Kanzler als Schiedsrichter. FDP und Grüne, sie müssten aufeinander zugehen. Da besonders gefragt, vermutlich Vizekanzler Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner. Bei den Grünen jedenfalls so etwas wie Einsicht, dass der Ton, die Tonlage und dieser öffentliche Streit insgesamt wenig nutzt. Der Co-Chef von den Grünen, Omid Nuripur, der hat gerade das gesagt.
Es ist richtig, dass wir leiser miteinander umgehen sollten. Es ist richtig, dass wir auf offener Bühne ein bisschen weniger streiten sollten. Trotzdem sind die Entscheidungen, die wir treffen, ja sehr, sehr groß und wir kommen von verschiedenen Ecken. Da ist es normal, dass man verschiedene Standpunkte hat. Am Ende haben wir bisher immer geliefert und das werden wir auch diesmal. Die Leute wollen von uns Lösungen und nicht den offenen Streit.
Sie sagen, der Bundeskanzler betätigt sich derzeit eher als Schiedsrichter. Wäre es denn hilfreich, wenn er da klarer Position beziehen würde?
Das ist, wir wie ihn kennen, jedenfalls nicht seine Art. Öffentlich zumindest nicht. Machtworte, die scheut er. Es hat einmal eine Richtlinienkompetenzmaßnahme gegeben bei ihm. Das war beim Thema Kernkraft. So etwas kann ein Kanzler auch nicht ungebremst wiederholen ständig. Er hat jetzt gestern gerade noch gesagt, auch mit Blick beispielsweise auf das strittige Thema Heizungsaustausch. Nach allem, was er so sehe, kriege das seine gesprächsfreudige Regierung, so hat er es tatsächlich gesagt, hin. Und darüber hinaus gäbe es auch schon eine Grundlage und einen Konsens hätte man gefunden. Er hofft offenbar auf Einsicht bei allen Beteiligten.
Noch ein Wort zu Verkehrsminister Wissing. Der hat es ja in den Tagen ziemlich schwer gehabt. Vielleicht auch, weil er es sich selber schwer gemacht hat, die Blockade bei der EU, das Hin und Her wegen der Ausnahmeregelung für den Verbrenner. Die verfehlten Klimaziele im Verkehrssektor, der Streik dann auch noch morgen. Wie ist denn sein Stand in der Koalition?
Ja, der Verbrennerstreit, der hat Ihnen nicht unbedingt mehr Freunde beschert. Robert Habeck, der Vizekanzler, hat ja auch gesagt, dieser Streit hat viel zu lange gedauert, hat Vertrauen gekostet. Und eine Einigung, sagte Habeck, wäre schon sehr hilfreich für den Koalitionsausschuss heute. Immerhin, diesen Stimmungsaufheller hat ja Volker Wissing geliefert. Ob der Preis dafür nicht zu hoch war, das muss man im Anschluss sehen. Aber in der Tat, die Grünen schauen auf Volker Wissing, schauen beispielsweise auch auf die Klimabilanz, die nicht vorhandene gute Klimabilanz aus dem Verkehrsministerium. Da wird es Diskussionen geben, da wird es möglicherweise auch Streit geben. Und Volker Wissing, um das noch zu sagen, er hat ja auch heute noch mal von Umweltschutzorganisationen in einem offenen Appell zu hören bekommen, was er ist, nämlich ein Verkehrsminister, der blockiere. Und diese Umweltschutzorganisationen haben Bundeskanzler Olaf Scholz aufgefordert, er müsse ein Machtwort sprechen. Da sind wir dann schon wieder beim Machtwort.
Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte. In Berlin wollen die Bürgerinnen und Bürger heute ein Machtwort sprechen, und zwar zum Thema Klimaschutz. Bis 18 Uhr konnten sie darüber abstimmen, ob Berlin schon 2030 klimaneutral werden soll, statt wie geplant 2045. Dieser Mann hat heute beim Volksentscheid mitgemacht.
Also ich würde auf jeden Fall sagen, lieber probieren als gar nichts machen, weil von nichts kommt nichts. Deswegen bin ich auf jeden Fall hier, um meine Ja-Stimme zu geben. Und irgendwie, irgendwas muss ja passieren.
Ob am Ende etwas passiert, ist fraglich. Die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger beim Volksentscheid war wohl mäßig, sagt unsere Berlin-Reporterin Angela Ulrich.
Bis zum Nachmittag hatte ein gutes Viertel der Wahlberechtigten seine Stimme abgegeben, 26,4%. Die meisten stimmten im Bezirk Steglitz-Zehlendorf ab. Die niedrigste Wahlbeteiligung gab es zu diesem Zeitpunkt in Neukölln. Die Beteiligung liege unter seinen Erwartungen, erklärte Landesabstimmungsleiter Stefan Bröchler dem RBB. Er habe sich mehr gewünscht, auch angesichts des großen Aufwandes für diesen Klimavolksentscheid. Damit dieser angenommen wird, sind mindestens 25% Ja-Stimmen nötig, knapp 608.000. Ob dieses Quorum noch erreicht wird, ist offen. Das Bündnis Klima Neustart Berlin will erreichen, dass die Hauptstadt 15 Jahre früher als geplant, bis 2030, klimaneutral wird. Dafür soll das Energiewendegesetz des Landes geändert werden. Das wäre bei einem positiven Volksentscheid automatisch der Fall. Dann würden aus Zielen Verpflichtungen, also die Verbindlichkeit, größer. Sanktionen gibt es weiter aber keine, jedoch sind Klagen möglich. Angela Ulrich, Berlin.
Der russische Staatschef Putin fährt neues Geschütz auf. Er will Atomwaffen in Belarus stationieren lassen. Der ukrainische Außenminister verlangte deshalb heute eine außerordentliche Sitzung des UN-Sicherheitsrats. Vom Auswärtigen Amt in Berlin hieß es, man werde sich durch diesen Versuch der nuklearen Einschüchterung nicht beirren lassen. Aus Moskau berichtet Christina Nagel.
Bereits Anfang April werde man im Nachbarland mit der Ausbildung an den Waffensystemen beginnen, erklärte Russlands Präsident Putin im Staatsfernsehen. Und am 1. Juli wird der Bau von Speziallagern für taktische Atomwaffen auf dem Gebiet von Belarus beendet sein. Der Kreml-Chef schürt einmal mehr die Sorge in Europa vor einer atomaren Eskalation des Ukraine-Krieges. Ganz bewusst verknüpft er den Schritt mit der Entscheidung Großbritanniens, der Ukraine panzerbrechende Munition zur Verfügung zu stellen, die mit Uran abgereichert ist. Wohl wissend, dass derartige Waffen- und Munitionslieferungen auch im Westen hoch umstritten sind. Es ist der Versuch, den Widerstand gegen die westliche Militärhilfe für die Ukraine in den europäischen Ländern zu befeuern und zu verunsichern. Wir haben, ohne übertreiben zu wollen, Hunderttausende solcher Geschosse. Wir setzen sie nur bislang nicht ein. Es klingt nach noch nicht, nach wir könnten, wenn wir wollten. Es sind unterschwellige Drohungen, gepaart mit Ankündigungen über weitere Rüstungsprojekte. Von der Fertigung 1600 neuer Panzer über die Weiterentwicklung von Raketensystemen. Der Kreml setzt klar auf Abschreckung. Die Ankündigung der Stationierung taktischer Atomwaffen in Belarus muss deshalb nicht zwangsläufig eine neue Eskalation nach sich ziehen. Denn schon jetzt hätte Russland genügend Potenzial, um mit seinen Atomwaffen jedes Ziel zu erreichen, auch und vor allem in Europa. Kurzstreckenraketen vom Typ Iskander stehen in Kaliningrad und nicht nur dort, wie Präsident Putin erklärte. Wir haben Belarus unser bekanntes und sehr effektives Raketensystem Iskander übergeben, das als Träger dienen kann. Letztlich, betonte Putin, tue Russland nichts anderes als die Vereinigten Staaten. Auch Russland lagere nun Atombomben bei Verbündeten, so wie die USA in europäischen Ländern, zum Beispiel in Deutschland. Wichtig sei, dass die taktischen Waffen, die in Belarus stationiert würden, im russischen Besitz blieben. Wir verletzen damit nicht unsere Verpflichtungen über die Nichtverbreitung von Atomwaffen.
Viel Betrieb bei der Bahn heute, deutlich mehr als sonst an Sonntagen. Vor dem großen Streiktag morgen wollen alle noch rechtzeitig ankommen. Es kann sein, dass bereits heute Abend einzelne Züge ausfallen, weil Schichten vor dem Tageswechsel beginnen. Morgen also der Superstreik. 350.000 Beschäftigte sind dazu aufgerufen. Nicht nur bei der Bahn, auch an Flughäfen, Häfen und Schleusen wird die Arbeit niedergelegt. Busse fahren nicht, der gesamte öffentliche Dienst ist betroffen. Ob es verhältnismäßig ist, mit Warnstreiks das halbe Land lahmzulegen? Uwe Jahn über die politische Auseinandersetzung zum Thema Streikrecht.
Warnstreiks auch im öffentlichen Dienst sorgen für Unruhe in Deutschland. Es geht darum, Druck aufzubauen, weil die Arbeitnehmer die bisherigen Angebote der Arbeitgeber für nicht verhältnismäßig halten. So wie bei einer Demonstration diese Woche im Regierungsviertel.
Nee, 5% auf 27 Monate ist definitiv zu wenig.
Wir solidarisieren uns mit den anderen Gewerkschaften und fordern 10,5% mehr Gehalt.
Ja, wir hätten gerne mehr für das, was wir tun.
Sie wollen, dass die Arbeitgeberseite deutlich etwas drauflegt. Deshalb beginnt am Montag der Warnstreik noch bevor die dritte Verhandlungsrunde für den öffentlichen Dienst anfängt. Die Chefin der kommunalen Arbeitgeber findet diese Warnstreiks nicht okay. Der Arbeitgeberverband wird deutlicher. Er fordert strengere Regeln für Streiks und hält es für nicht verhältnismäßig, ganz Deutschland mit Warnstreiks lahmzulegen. Das sieht auch der Bundesverband der Luftverkehrswirtschaft so und Gitta Konnemann von der Mittelstandsvereinigung der Union.
Kritische Infrastrukturen brauchen einen besseren Schutz vor willkürlichen Arbeitsaussetzungen. Deshalb fordern wir an neuralgischen Punkten wie Bahnhöfen, im Gesundheitswesen, in der Energieversorgung oder an Flughäfen einen Streikvorlauf von 4 Tagen und ein vorher abgeschlossenes Schlichtungsverfahren.
Was de facto einer Einschränkung des Streikrechts gleichkommen würde. Widerspruch vom Chef der Gewerkschaft Verdi, Frank Wernicke.
Das Streikrecht hat bei uns Verfassungsrang. Und jeder Angriff auf das Streikrecht ist der Versuch des Angriffes auf die Demokratie.
Die DGB-Vorsitzende Jasmin Fahimi argumentiert damit, dass das Streikrecht in Deutschland bereits Grenzen kennt. Politische Streiks wie gegen die Rentenreform in Frankreich sind demnach bei uns gar nicht möglich. In Deutschland ist der Streik lediglich als Mittel in Tarifauseinandersetzungen gestattet.
Damit spielt man nicht und ich kann auch nur davon abraten, zu spekulieren, ob man das Streikrecht nicht in Deutschland einschränken müsste. Dann wird es eine noch ganz andere Antwort von uns geben.
Eine Drohung. Im Streitgespräch mit Fahimi vertritt der CDU-Abgeordnete Steffen Bilger im ZDF die Position, die Warnstreiks gehen zu weit. Er appelliert an die Verantwortung der Gewerkschaften, will das Streikrecht aber ganz offensichtlich nicht antasten.
Das Streikrecht gehört ganz klar zu unserer Demokratie und deswegen gibt es da gar keine Diskussion drüber.
Gibt es eben doch, vor allem bei Unternehmen und eben auch in der Union. Nur Mehrheiten für gesetzliche Einschränkungen des Streikrechts sind dabei nicht in Sicht. Und aus dem Hause von Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, die am Montag über die Tariferhöhungen im öffentlichen Dienst weiterverhandeln wird, heißt es lediglich, das Recht, Arbeitskämpfe durchzuführen, ist grundgesetzlich geschützt.
Die Woche ab morgen fängt ja gut an. Nicht nur wegen der Streiks, auch die gerade angelaufene Sommerzeit wird vielen zu schaffen machen. Das Aufstehen fällt morgen früh wohl schwerer als sonst. Die Mehrheit der Deutschen zählt nämlich zum Typ der Eulen, der grundsätzlich eher spät in die Gänge kommt. Was die Zeitumstellung mit ihm macht? Anja Braun aus der SWR Wissenschaftsredaktion.
Müdigkeit, Schwierigkeiten beim Einschlafen und Konzentrationsprobleme sind die häufigsten Beschwerden. Eine DAK-Untersuchung hat festgestellt, dass in den ersten 3 Tagen nach der Umstellung 1/4 mehr Menschen mit Herzinfarkt im Krankenhaus landen als im Jahresdurchschnitt. Und der Autoclub Europa hat mit statistischen Daten nachgewiesen, dass es nach der Zeitumstellung deutlich mehr Verkehrsunfälle gibt. Einer der Gründe dafür ist der Schlafmangel und die daraus folgende schlechte Konzentration. Übrigens sind Kinder von der Zeitumstellung ganz besonders betroffen. Studien zeigten, dass bereits 1 Stunde weniger Schlaf die Leistung in der Schule um 30-40% reduziert. Die Schlafforschung erklärt, die Umstellung bringt die innere Uhr des Menschen aus dem Takt. Die Folge, wir bekommen die Augen morgens kaum auf und schleppen uns müde und schlapp durch den Tag. Viele sind allerdings nach 1-2 Tagen wieder fit und haben die neue Zeitmessung verinnerlicht. Aber es gibt auch zahlreiche Menschen, die noch Tage nach der Umstellung unter einer Art Mini-Jetlag leiden. Sie brauchen einfach mehr Zeit, um sich anzupassen. Das Einzige, was bei der Umstellung helfen kann, ist viel nach draußen zu gehen und natürliches Licht zu tanken.